Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wie erklärt man solche Wirtschaftskrisen? Das ist für mich immer eine extrem spannende Frage gewesen und der bin ich dann eigentlich von Anfang an im Studium nachgegangen. In der Volkswirtschaftslehre gibt es ganz oft keine richtige Antwort. Es gibt, manche Ökonomen sagen, es gibt keine Lösung, es gibt nur Trade-offs. Der Mehrwert, glaube ich, entsteht im persönlichen Kontakt mit den Studierenden und in der Diskussion. Und das kann eben das Internet und die Digitalisierung noch nicht so ersetzen.
Hallo, Sie haben den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut eingeschaltet. Heute ist bei mir zu Gast Karl Friedrich Israel. Ich freue mich, dass Sie den Weg aus Frankreich zu uns gefunden haben. Herzlich willkommen, Herr Israel.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank, Frau Meyer-Schneider.
Von Mecklenburg-Vorpommern, ach, Saarbrücken und Angers, ich spreche es falsch aus, sagen Sie mir, wie man es richtig ausspricht.
Das war schon sehr gut, Angers.
Angers, ganz im Westen Frankreichs. Wie Ihre Reise dorthin gegangen ist, wer Ihre Wegbegleiter waren und was für besondere Erlebnisse Sie hatten, wollen wir gleich ein bisschen miteinander besprechen. Aber erzählen Sie uns doch mal, wie ist Ihre Leidenschaft für Ihr Thema entstanden? Waren Sie in der Schule schon immer jemand, der sich gerne mit solchen auch hochmathematischen Fragen beschäftigt hat?
Ja, also ich habe im Jahr 2008 das Abitur gemacht und das war das Jahr der letzten großen Finanzkrise und ich glaube, aufgrund dieser Umstände ist mein Interesse für die Volkswirtschaftslehre gekommen und ich habe zu der Zeit überlegt, ja, was soll ich studieren? Ich hatte ein ganz gutes Abitur, hätte jetzt alles Mögliche studieren können. Viele Leute in meiner Familie haben Medizin gemacht. Das ist so ein bisschen so das, was man dann macht. Aber ich hatte da keine Lust drauf. Ich habe mich interessiert für Psychologie, für reine Mathematik und eben für die Volkswirtschaftslehre. Und ich habe mich dann für die Volkswirtschaftslehre entschieden, weil ich glaubte, das hat so die meiste praktische Relevanz und ich wollte wirklich verstehen, was hinter der Krise steckt. Ja, also wie erklärt man solche Wirtschaftskrisen? Das ist für mich immer eine extrem spannende Frage gewesen und der bin ich dann eigentlich von Anfang an im Studium nachgegangen und habe geschaut, was sind denn eigentlich die Wirtschaftstheorien, die Krisen am besten erklären können?
Psychologie gehört da aber auch dazu, oder?
Ja, es gibt natürlich Überschneidungspunkte. Und mit der Psychologie. Die Verhaltensökonomik ist ein extrem stark anwachsendes Teilgebiet der VWL. Da setzt man sich ja ganz explizit mit psychologischen Phänomenen auseinander. Aber da hat es mich dann nie so reingezogen.
Wenn Sie sagen, bei Ihnen in der Familie gibt es viele Mediziner, dann war aber der akademische Werdegang schon was, was in Ordnung war oder gewünscht sogar in der Familie. Nichts, wo Sie mit Hindernissen haben kämpfen müssen.
Nein, es ist so, dass meine Eltern jeweils aus Familien kommen, wo Landwirtschaft betrieben wurde. Also ich komme auch vom Land, aber meine Eltern haben beide studiert. Und für meine Eltern war das, glaube ich, auch schon so klar, dass die Kinder, wenn es dann passt, das auch machen sollen.
Aber Sie können eine Kuh melken.
Eine Kuh kann ich nicht melken, das würde ich mir niemals zutrauen. Aber ich habe schon gesehen, wie also Landwirtschaft, Tierhaltung und so weiter funktioniert. Das ist mir also nicht fremd. Ich habe auch schon mal gesehen, wie ein Schwein geschlachtet wird und so wie das halt eben abläuft. Damit bin ich groß geworden, ja.
Sie lachen jetzt so, meine Frage zielte aber ein bisschen in die Richtung ab, auch gerade bei Ihrem Thema Volkswirtschaft, Theorie und Praxis, dass es doch auch ein Stück Hand in Hand geht. Also nicht nur die rein ökonomische Theorie zu verfolgen, sondern auch empirisch zu arbeiten.
Ja, das ist, ist richtig, ja. Also da gibt es eben unterschiedliche Auffassungen, nicht? Wie man in der Volkswirtschaftslehre vorgehen sollte, was die Empirie leisten kann, was die Statistik leisten kann. Und das ist eigentlich sozusagen das interdisziplinäre Gebiet, auf dem ich mich bewegt habe, über das ich mir viele Fragen gestellt habe. Was ist eigentlich der richtige Anwendungsbereich der quantitativen, empirischen, statistischen Methoden in den Sozialwissenschaften im Allgemeinen und in der VWL insbesondere. Und da gibt es halt ganz unterschiedliche Auffassungen in den unterschiedlichen Strömungen der VWL. Und ich hänge nun einer, sagen wir mal, eher Außenseiter-Meinung an, einer heterodoxen Denkschule, die nennt man die österreichische Schule. Und da hat man eben einen sehr kritischen Blick auf die Quantifizierung der Sozialtheorie und sieht das eigentlich eher als problematisch an. Also diesen Siegeszug der positivistisch-empirischen Herangehensweise, eigentlich der naturwissenschaftlichen Herangehensweise in den Sozialwissenschaften, das wird da sehr stark kritisiert. Und ich halte das für richtig, dass es kritisiert wird, denn nach meinem Dafürhalten wird das heutzutage übertrieben. Da gibt es zu viel Glauben an die naturwissenschaftliche Methode, dass sie Dinge leisten kann, die sie in den Sozialwissenschaften eigentlich gar nicht leisten kann.
Zu der Erkenntnis sind Sie nicht alleine gekommen. Wie Sie sagen, Sie sind österreichische Schule, ein Befürworter oder Verfolger dessen. Gab es bestimmte Lehrer an der Universität oder Persönlichkeiten, die Sie beeindruckt und geprägt haben, dass Sie zu diesen Einsichten für sich gekommen sind?
Ja, das fing eigentlich recht früh an, als ich anfing dann 2008 an der Humboldt-Universität in Berlin. Hat ein guter Freund von mir, der Philosophie studiert hat, mich auf Hayek aufmerksam gemacht, Friedrich August von Hayek, also ein berühmter Vertreter dieser österreichischen Schule. Und da habe ich mich direkt in den ersten Semestern mit Hayek auseinandergesetzt. Und dann hatte ich auch das Glück, an der Humboldt-Universität einen alten Professor, der damals schon emeritiert war, aber immer noch Lehrveranstaltungen gab, zu haben, Charles Blankart, der also auch Hayek in seinen Vorlesungen erwähnte. Und mein Makroökonomie-Professor Michael Borda, ist wahrscheinlich der größte Name immer noch an der Humboldt-Universität, auch der fing an, in seiner makroökonomischen Vorlesung von Hayek zu sprechen, obwohl er eigentlich Keynesianer ist. Und das hat mich also sehr beeindruckt, die Auseinandersetzung mit Hayek und dann eben der weiteren österreichischen Schule. Und über die beiden Professoren bin ich da eigentlich drauf gekommen. Vielleicht würde Professor Borda das jetzt mit Verwunderung nehmen, wenn ich das so sage, weil er nun kein Anhänger der österreichischen Schule ist. Aber das hat mich eben schon beeindruckt, dass er zumindest Hayek gegenübergestellt hat mit Keynes und da auch ganz offen drüber gesprochen hat, dass da vielleicht was dran sein könnte. Es war natürlich auch die Zeit, wo Ökonomen gefordert waren, jetzt mal zu erklären, wie das eigentlich kommen konnte mit der Krise. Und die österreichische Schule hat eben eine recht interessante Krisenerklärung. Und die hat da dann wieder so ein bisschen mehr Anerkennung gefunden in dieser Phase. Und so hat es eigentlich angefangen.
Und in Berlin sind Sie aber nicht geblieben. Im dritten Semester ging es dann gleich nach Paris.
Genau, ich habe die ersten zwei Jahre des Bachelorstudiums in Berlin absolviert. Und dann bin ich im dritten Jahr nach Paris gegangen, an die NSAE. Und habe ein Doppelstudienprogramm angefangen, was eben in Kooperation zwischen der Humboldt-Universität und der NSAE stattgefunden hat. Damals war auch die Universität Mannheim noch involviert und die NSAI in Rennes. Und genau, dann bin ich für zwei Jahre nach Paris gegangen, habe dort also mein drittes Bachelorjahr absolviert, dann in den Semesterferien meine Bachelorarbeit geschrieben. Das Jahr in Paris wurde mir angerechnet als drittes Bachelorjahr in Berlin. Habe meinen Abschluss bekommen und habe dann direkt im Anschluss das erste Masterjahr auch an der NSAE in Paris absolviert und habe mich also in dieser Phase dann immer mehr spezialisiert auf quantitative Methoden. Ich habe im zweiten Jahr an der NSAE, das erste muss man dazu sagen, ist eine Grande École für Statistik und Wirtschaftswissenschaften. Und ich habe dann im zweiten Jahr dort das Vertiefungsgebiet angewandte Mathematik gewählt, Mathematik Appliqué. Und da habe ich mich dann verstärkt mit quantitativen Methoden auseinandergesetzt und habe nochmal das Ganze durchdacht, was das eigentlich bringen kann, auch natürlich mit der Kritik der österreichischen Schule im Hinterkopf. Und das hat sich dann noch ein bisschen weitergeführt. Also ich bin dann aufgrund des Studiums in Paris und aufgrund insbesondere zweier Professoren dort, Nicolas Chopin und Jean-Michel Grandmont, bin ich nach Oxford gegangen. Ich habe dort in Oxford einen Master sozusagen dazwischen geschaltet, bevor ich zurückgegangen bin nach Berlin, in angewandter Statistik. Und erst nach dem Jahr in Oxford habe ich dann wirklich die Kurve zurück zur Volkswirtschaftslehre genommen, habe in Berlin den Master in VWL abgeschlossen und dann mein Doktorat in Angers angefangen. In Frankreich.
Jetzt können wir mit Ihnen ja einen wahnsinnigen Experten dahingehend, dass Studieren in anderen Orten und auch in kurzer Reihenfolge aufeinander abfolgend vielleicht doch was Positives hat. Würden Sie den jungen Menschen, den Studierenden heute dazu raten, möglichst viel Universitäten sich anzuschauen und auch mal zu sehen, was wird in den anderen Ländern und vor allen Dingen, wie wird in den anderen Ländern gelehrt und geforscht?
Aus meiner Sicht ist das was sehr Bereicherndes. Ja. Also für mich war das auch wichtig. Ich war vorher nie längere Zeit im Ausland. Ich hatte drüber nachgedacht, vielleicht in der Schule, im Gymnasium. Ich habe damals noch 13 Jahre gemacht. Da hätte man super das 11. Schuljahr im Ausland verbringen können. Ich habe mich damals dagegen entschieden. Wahrscheinlich habe ich noch zu gern Fußball gespielt in meinem Heimatverein, dass ich das nicht machen wollte. Und das kam dann erst im Studium, so dieses Bewusstsein dafür, naja, das muss man schon mal machen. Und ja, da habe ich dann nicht mehr zurückgeblickt. Ne? Seit ich dann in Paris war, das war zwar sehr schwer am Anfang, weil mein Französisch sehr schlecht war, aber nach dem ersten Jahr in Paris habe ich mich richtig wohl gefühlt. Das zweite Jahr war wunderbar und das Jahr in Oxford danach war eine unheimlich schöne Erfahrung. Und ja, ich habe das nie bereut, diesen Schritt ins Ausland. Aber es ist, glaube ich, nicht für jeden das Richtige. Also manche brauchen da halt auch irgendwie ein bisschen mehr Stetigkeit und für die ist das vielleicht nicht so das Richtige, alle 2 Jahre die Wohnung und das Land zu wechseln. Ich habe vor ziemlich genau 2 Jahren mal so Bilanz gezogen. Seit meinem Abitur hatte ich zu dem Zeitpunkt nie länger als 2 Jahre an einem Ort verbracht. Ich bin immer rumgereist. Und jetzt erst wohne ich, also seit meinem Abitur, an einem Ort länger als 2 Jahre, nämlich in Angers.
Halten Kontakte noch zu den alten Studienkollegen in Oxford oder in Paris?
Ja, ich habe so vereinzelt da noch sehr gute Kontakte und Freunde. Aber meine engsten Freunde kommen tatsächlich aus der Schulzeit. Und mit denen habe ich immer noch Kontakt. Der besagte Philosoph ist immer noch in Berlin und wenn ich in Berlin bin, dann sehen wir uns immer.
Und der Fußballverein, wenn Sie ganz zu Hause sind, spielen Sie nochmal mit?
Ich wäre jetzt keine Verstärkung mehr, ich bin zu lange raus.
Was war Ihre Position, Herr Israel?
Ich habe immer im offensiven Mittelfeld gespielt, also Spielmacher.
Na, das passt ja bis heute sozusagen. Jetzt waren Sie in Oxford, Sie haben eben so lapidar gesagt, ich habe da mal meinen Master reingeschoben. Also andere erstarren vor Ehrfurcht, wenn sie von diesem akademischen Ort hören. Wieso sind Sie da wieder weggegangen?
Für mich war klar schon, dass ich ein Doktorat machen wollte zu der Zeit. Ich habe noch in der Phase davor mit dem Gedanken gespielt, vielleicht keine akademische Karriere einzuschlagen. Ich hatte mich dann so für den Finanzsektor interessiert, vielleicht Anlage, Beratung oder sowas, ja, Investmentbanking. Da habe ich mich dann aber auch relativ schnell dagegen entschieden und dann war für mich die akademische Karriere attraktiv. Das war sowas, was dann in der Übergangsphase von Paris nach Oxford gewachsen ist, ein Gedanke in mir. Und dann war aber nach dem Jahr in Oxford für mich klar, dass ich zurück will zur VWL, also zur Volkswirtschaftslehre und eben nicht in angewandter Statistik. In Oxford wäre das dann sehr wahrscheinlich Anwendung im Bereich Medizinforschung, Genetik, Informationstechnologie und diese Dinge. Nicht so sehr ökonomisch wäre es geprägt gewesen. Und ich wollte zurück zur Ökonomie. Und ich wollte mit dem Professor Guido Hülsmann in Angers zusammenarbeiten, den ich in meiner Zeit in Paris kennengelernt habe. Der hat zu der damaligen Zeit sein Forschungsseminar in Paris in regelmäßigen Abständen abgehalten. Und ich habe damals so seine Arbeiten gelesen und habe das sehr bewundert und habe dann den Kontakt zu ihm gesucht. Und er hat mich eingeladen in das Forschungsseminar. Und so bin ich da reingerutscht. Ich konnte ihn kennenlernen persönlich. Und ich bin dann, als ich nach England ging, mit ihm im Kontakt geblieben, hatte ihn gefragt, ob ich bei ihm mein Doktorat machen könne. Und da war er also sehr positiv gestimmt. Und die Bedingung war allerdings, dass ich einen Master in VWL brauche. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich zurück nach Berlin, beende diesen Master, den ich ja eigentlich auch schon angefangen hatte in Paris. Und das habe ich dann gemacht, 2014 den Master abgeschlossen und dann direkt im Anschluss bei ihm mein Doktorat angefangen. Und was da für mich dann damals so in der Entscheidung eine Rolle gespielt hat, war eben die Abwägung, möchte ich in Oxford bleiben, an einer der berühmtesten Universitäten der Welt, mit all den Vorzügen, die es vielleicht dann später mal hat, für wo auch immer die Karriere hingeht. Oder möchte ich eben nach Frankreich gehen, nach Angers, in die Provinz, an eine unbekannte Universität, wo ich aber den Professor, mit dem ich zusammenarbeiten werde, gut kenne und schätze. Und ich habe mich dann für das Letztere entschieden und habe das auch niemals bereut.
Lassen Sie mich das einfügen. Sie haben gerade Ihre Habil in der Sorbonne verteidigt und alles ist gut gegangen. Gratulation dazu Stelle.
Vielen Dank. Ja, genau vor 3 Tagen war die Soutenance an der Sorbonne. Und ja, das sehr zu meiner Erleichterung hat alles gut geklappt. Und das ist natürlich jetzt auch nicht mehr eine Provinzuniversität, sondern ein großer Name, was auch dann wieder schön ist.
Heute lehren Sie ja an 2 Universitäten.
Ich unterrichte derzeit an der Katholischen Universität in Angers, der Université Catholique de l'Ouest. Und vertrete zeitgleich einen Lehrstuhl an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Das ist der Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik.
Haben Sie genügend Zeit, die französische Westküste zu genießen? So wie wir uns das in den schönen blauen Krimibänden bei Hugendubel immer vorstellen.
Ja, ich genieße das Leben in Angers im Loiretal sehr. Es ist eine wirklich schöne Gegend. So etwa 90 Kilometer vom Atlantik entfernt und ist wirklich sehr lebenswert. Und es ist nicht nur schön, auch die Menschen dort sind sehr freundlich und nett. Die machen es eigentlich einem Ausländer wie mir ganz einfach, sich da wohlzufühlen, weil sie sind sehr langsam, sehr bedacht, also ganz anders als die Pariser. Da kann das manchmal schwer sein, wenn man da so ins kalte Wasser gestoßen wird. In Angers fühlt man sich ganz gut behütet und aufgehoben.
Das wäre ein Kompliment an die neue Heimat. Sollte je eine von uns dorthin reisen, haben Sie noch einen Tipp, was wir uns auf alle Fälle anschauen sollten oder wo wir was essen gehen?
Also da muss ich jetzt eine kleine Anekdote erzählen. Als ich an einem der ersten Doktorandenseminare in Angers teilnahm, habe ich meinen Doktorvater dann auch gefragt, wo kann man denn hier eigentlich essen gehen? Und da sagte er, ja, das ist hier nicht Deutschland, ne? Man kann überall gut essen hier. Das heißt, das ist eigentlich wirklich nicht so schwer, ein gutes Restaurant zu finden. Man muss einfach nur irgendwo hingehen und ein bisschen Mut haben und dann wird es meistens gut. Und touristisch gibt es natürlich ganz viel dort in der Gegend. Jeder kennt ja wahrscheinlich die Loire-Schlösser, die sind ja weltbekannt, beliebte Touristenziele. Das Schloss Brissac zum Beispiel ist ganz in der Nähe von Angers, ist sehr schön und sehenswert.
Ihre Vorlesung, haben Sie da etwas, womit Sie die Studierenden in Frankreich anders packen müssen als in Deutschland? Oder ist das System ziemlich dasselbe, das Sie selbst durchlebt haben und kennen?
Also es ist sehr unterschiedlich. In Saarbrücken unterrichte ich große Gruppen von Studierenden, habe dort Vorlesungen im Grundstudium, Makroökonomik, angewandte Wirtschaftspolitik. Und da bin ich also im großen Hörsaal mit 200 Studenten. Da ist also relativ wenig persönliche Kommunikation und persönlicher Kontakt zu den Studenten da. Das ist eine Vorlesung so frontal. Und in Frankreich an der Katholischen Universität habe ich recht kleine Gruppen. Ich gebe dort auch viele meiner Kurse auf Englisch. Und dann habe ich noch mal eine kleinere Gruppe, weil wir also ein zweisprachiges Bachelorprogramm anbieten, Französisch-Englisch. Und einige machen von Anfang an 100% auf Englisch. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Studierenden, die in diesem Programm sind. Und da habe ich dann zum Teil also 10, 12 Studierende im Kurs. Und das ist natürlich ein ganz anderes Unterrichten. Man lernt die Studierenden wirklich persönlich kennen. man diskutiert viel mehr. Und dennoch sind die Studierenden in Frankreich sehr zurückhaltend und diskutieren eigentlich gar nicht so gern. Ich muss da immer sozusagen drauf bestehen und die Studierenden aus der Reserve locken, damit mal was kommt. Und das wird dann aber immer besser von Jahr zu Jahr. Ich habe dort so das Glück, dass ich die wirklich über 3 Jahre unterrichte. Also ich habe einen Kurs im ersten Jahr, im zweiten Jahr und im dritten Jahr und dann sieht man wirklich so einen Fortschritt, wie die Studenten, die Studierenden reifen und wie die Diskussionsfreudigkeit wächst. Und das ist natürlich auch ein bisschen das Ziel des Ganzen. Also die Art und Weise der Lehre ist sehr unterschiedlich, aber das ist den Bedingungen eben geschuldet, die andere sind.
Was Sie als Zuhörerin jetzt nicht gesehen haben, ist das Strahlen, mit dem Professor Israel berichtet hat von seinen Studierenden und den Kursbedingungen in Frankreich. Das scheint Ihnen zu gefallen, auch in kleinen Gruppen den Kontakt zu finden. Ist das was, was Ihnen persönlich auch Sie motiviert beim Lehren?
Ja, ich glaube, auch da hat eigentlich die Lehre im klassischen Sinne ihre Wirkung, nicht? Im kleinen Kreis, Diskussionen, also sokratische Methode. Man fordert die Studierenden gewissermaßen auf, Probleme selbstständig zu durchdenken und das Für und Wider abzuwägen. Sich nicht einfach nur hinzusetzen und sich berieseln zu lassen, und das dann zu kopieren, was der Professor gesagt hat, sondern wirklich eigenständig die Probleme zu durchdenken. Und das funktioniert natürlich nur im kleinen Kreis. Und ich glaube, na, da muss sozusagen die Lehre an den Universitäten auch wieder hinkommen, dass man das schafft. Weil wenn es nur um Frontalunterricht geht, also eine Vorlesung nach altem Stil, dann kann man sich auch das YouTube-Video angucken, da hat man genauso viel davon. Da braucht es dann eigentlich die Vorlesung in der Universität im Hörsaal nicht mehr. Da kann man sich den besten Professor, den es im Internet gibt, anschauen und bekommt es wahrscheinlich besser als von seinem Professor vor Ort an der Universität. Nicht? Also der Mehrwert, glaube ich, entsteht im persönlichen Kontakt mit den Studierenden und in der Diskussion. Und das kann eben das Internet und die Digitalisierung noch nicht so ersetzen.
Haben Studenten Ihnen schon mal Fragen gestellt, auf denen Sie keine Antwort hatten?
Ja, das kommt durchaus vor. In der Volkswirtschaftslehre gibt es ganz oft keine richtige Antwort. Es gibt, manche Ökonomen sagen, es gibt keine Lösung, es gibt nur Trade-offs. Ja, es gibt dann Für und Wider, das muss man abwägen. Das heißt, da ist dann immer letztendlich ein Werturteil drin. Ja, was hält man denn jetzt für wichtiger und was hält man für weniger wichtig? Das ist gerade in Fragen der Wirtschaftspolitik ja immer wieder entscheidend. Und da gibt es halt keine objektive Wahrheit. Was ist denn jetzt das Richtige, die richtige Antwort, der richtige Eingriff für dies oder jenes Problem? Und da sage ich meinen Studenten ganz oft, ja, das kommt drauf an. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Ja? Und dessen muss man sich bewusst sein.
Und das können die dann abwägen und sie diskutieren das miteinander?
Nein, also die meisten brauchen dann schon viel Zeit. Die sind dann ernüchtert. Die wollen eigentlich die Antwort haben. Jetzt sagen Sie doch mal, was
ist das? Kriegen Sie dann eine schlechte Bewertung? Der Professor kann keine Antworten geben.
Die Lehrevaluationen sind bis jetzt immer relativ gut ausgefallen. Also habe ich nie negatives Feedback bekommen. Manchmal wurde gesagt, dass es zu anspruchsvoll sei, zu schwierig. Aber das ist auch in Ordnung. Wenn das der Kritikpunkt ist, dann nehme ich den gern.
Vorhin haben wir über das Fußball, über Fußballspielen gesprochen. Könnten Sie ein Hobby, eine Leidenschaft jetzt auch in Frankreich weiterverfolgen von früher? Sind Sie dort im Fußballverein?
In Frankreich habe ich also während des Studiums noch in Paris für meine École gespielt, habe da auch meinen größten fußballerischen Erfolg feiern dürfen.
Lassen Sie uns den wissen.
Wir haben mit 3 Kommilitonen zusammen sind wir nach Marseille gereist, ans Mittelmeer und haben dort das nationale Beach-Soccer-Turnier der Grande École gewonnen. Und das war so ziemlich der sportliche Höhepunkt meiner Karriere. Und seitdem habe ich das dann im Grunde aufgegeben. habe noch ein bisschen sporadisch gespielt, hat in Paris auch noch im Verein richtig gespielt, so auch eine interessante Erfahrung. Und dann, dadurch, dass ich so viel rumgereist bin, war das eigentlich nicht mehr möglich. Wenn man im Verein spielt, dann muss man schon vor Ort sein und am Ball bleiben. Und das war, da hatte ich dann einfach andere Prioritäten. Und jetzt spiele ich so freizeitmäßig noch ab und zu, wenn sich das ergibt, mit Freunden oder auch mal mit alten Kollegen, wenn ich in der Heimat bin. Das kommt schon vor.
Wie können Sie sich denn, wenn Sie so viel auf Reisen und an anderen Orten sind, entspannen oder mal Ruhe und Inspiration für was wieder reinholen?
Also ich bin sehr gut darin zu schlafen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und das ist die wesentliche Erholung. Ich lese natürlich beruflich viel und die Lektüre von Texten an sich habe ich auch nie als wirkliche Arbeit empfunden. Es gibt natürlich Unterschiede. Manche Texte sind sperrig und unangenehm zu lesen. Aber vieles von dem, was ich beruflich lese, lese ich eben auch aus Leidenschaft und deswegen fühlt es sich gar nicht so stressig an. Das heißt, da verbindet sich im Grunde das Angenehme mit dem Nützlichen und deswegen ist gar nicht so viel Erholungsbedarf da manchmal.
Dann ist es so, dass es Ihnen aber auch gelungen ist, so Ihr Interesse, Ihre Leidenschaft ins Berufsleben mitzunehmen. Also Sie empfinden das nicht als was Gegensätzliches, Ihr berufliches Leben und Ihr Privates, sondern das ist gut miteinander zusammen.
Ja, ganz genau. Also ich schätze dieses Glück sehr, dass ich eine berufliche Karriere eingeschlagen habe, die mir auch wirklich Spaß macht. Also ich empfinde es oft nicht als Arbeit, das, was ich mache. Es wird dann zur Arbeit, wenn ich Klausuren bewerten muss. Das ist eigentlich der schlimmste Teil. Aber wenn es nur das ist, dann war es eine gute Wahl.
Was ist das Schlimme am Klausuren bewerten?
Das Schlimme ist insbesondere dann, wenn man interessante Fragen stellt, also in denen die Studierenden erklären müssen, Antworten ausformulieren müssen, dann ist es mit viel Arbeit verbunden, wirklich dem Gedankengang des Studierenden zu folgen und eben dann fair zu sein in der Bewertung. Also das nimmt, da muss man sich schon immer mal zurücknehmen, bin ich jetzt noch so unvoreingenommen in der Bewertung, wie es bei der ersten Klausur war, nachdem man die 100. Kontrolliert hat. Oder bin ich jetzt schon genervt und habe keine Lust mehr und bewerte deswegen fieser? Also es ist sehr zeitintensiv. Die Lektüre dort macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Es ist repetitiv. Und die Gefahr ist immer da, dass man eben irgendwie vielleicht unfair ist in der Bewertung. Ja, und das ist dann nicht ganz einfach.
Fairness ist ein wichtiger Punkt für Sie?
Ja, es kommt immer auf die Kriterien an, an denen man Fairness misst. Aber grundsätzlich ist Gerechtigkeit und Fairness natürlich wichtig, ja.
Was würden Sie sagen, sind so Werte, die Sie anleiten in Ihrer Lehre?
Ein ganz wichtiger Wert ist die Freiheit. Ich habe es ja erwähnt, Anhänger der österreichischen Schule und die ist natürlich eng verwoben mit der Geschichte des klassischen Liberalismus. Und ja, dem fühle ich mich verpflichtet. Das ist natürlich gewissermaßen ideologisch oder es ist von einer Idealvorstellung geprägt, wie eine Gesellschaft auszusehen hat, freiheitlich orientiert, basierend auf gesicherten Eigentumsrechten und Vertragsfreiheit, in denen Menschen sich frei entfalten können. Und das teilen nicht alle, dieses Werturteil, aber ich versuche das zu vermitteln, dass da vielleicht nicht nur ein subjektives Werturteil mitschwingt, sondern eben auch, wenn man es zulässt, gewisse nützliche Nebeneffekte entstehen für die Gesellschaft.
Welche zum Beispiel?
Naja, es scheint so zu sein, dass in der Wirtschaftsgeschichte Volkswirtschaften, die auf diesen Prinzipien aufgebaut sind, gesicherte Eigentumsrechte, Privateigentumsrechte und Vertragsfreiheit, dass die größeren Wohlstand erwirtschaften. Das heißt, es geht den Menschen zumindest materiell in diesen Volkswirtschaften besser.
Was für ein schönes Plädoyer zum Ausklang dieser Sendung. Ich finde, wir haben heute sehr die Leidenschaft für Ihr Forschungsgebiet spüren dürfen und danke Ihnen, dass Sie uns mitgenommen haben auf Ihre akademischen Lebensstationen. Für alles Weitere, auch für die kommende Professur, erstmal alles Gute und danke, dass Sie heute hier waren, Herr Israel.
Ganz herzlichen Dank, es hat mich sehr gefreut.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!